21. August 1955, Kelly, Kentucky. Ein heißer Sonntagabend auf einer Farm, ein paar Meilen außerhalb von Hopkinsville. Später wird man aus dieser Nacht Poster machen, Maskottchen, kleine grüne Männchen mit großen Augen. Aber in diesem Moment ist noch nichts davon Folklore. In diesem Moment ist da nur ein Haus, Dunkelheit, Hundegebell und das Gefühl, dass draußen etwas steht, das dort nicht hingehört. Irgendwann in dieser Nacht drängen sich 11 Menschen in Autos und rasen zur Polizeistation in Hopkinsville. 8 Erwachsene, 3 Kinder. Verängstigt, aufgelöst, manche hysterisch. Einer von ihnen hat laut späterer Darstellung einen Puls von 140. Sie kommen nicht, um eine kuriose Geschichte zu erzählen. Sie kommen, weil sie überzeugt sind, draußen sei ein Wesen gewesen. Und irgendwo zwischen den Einschusslöchern in den Fliegengittern, dem Kratzen auf dem Dach und dem Blick aus einem nächtlichen Fenster beginnt eine jener amerikanischen Geschichten, die nie ganz verschwinden. Weil diese Nacht bis heute zu nah, zu lang und zu seltsam wirkt, um sie einfach wegzuwischen. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Manchmal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Svea.
Und ich bin Tim. In dieser Folge führt uns unsere Geschichte nach Kentucky. Übrigens nur etwa 220-200 Kilometer entfernt von der Public Bridge. Das heißt, wir sind wieder in den USA, wir sind wieder dort, wo wir schon öfter waren und wo mal wieder seltsame Dinge passieren, diesmal aber weit vor den Public Bridge-Fällen. Etwa zu der Zeit, als italienische Aliens Pfannkuchen gebracht haben. Da kommen wir später nochmal kurz drauf zu sprechen im Text. Und alle Bilder dieser Folge findet ihr auf Instagram, Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Folgt da gerne rein, schaut euch die Bilderchen an und kommentiert, meckert nicht und folgt uns. Ja, yeah, nach dem Intro kann man wahrscheinlich schon ungefähr vermuten, worum es geht. Eine seltsame Begegnung. Wenn du an klassische Aliens denkst, wie sehen die für dich aus?
Ich weiß nicht, wieso Aliens oft im... Ich glaube, das ist... aufgrund von Vorstellungen oder Zeichnungen aus Filmen oder Comics oder so, dass sie oft einen sehr großen Stirnbereich haben und ein kleines Kinn. Ich weiß nicht, wieso das ist. Und einen unproportional großen Kopf zu einem sehr dürren Körper. Das ist so, glaube ich, mein Bild dazu.
Ja, aber jetzt komm du nicht auch noch.
Das war wirklich perfekt.
Also, ja, genau. Schön ins Mikrofon geschrien und dann wieder abgezogen. Das war unser kleiner Gastbesuch von einem kleinen Wesen, das aber nicht grün ist. Und ja, die Kopf-Körper-Proportionen können wir nochmal diskutieren. Aber genau, heute geht's nicht um kleine grüne Wesen. Die Farbe war ein bisschen anders. Aber an sich, die Beschreibung, die du gebracht hast, kommt den mysteriösen Wesen, die wir hier haben, sehr, sehr nah. Es sind mal wieder Außerirdische. Diesmal bringen sie aber keine Pfannkuchen und sehen nicht wie Italiener aus. Das kann man schon mal sagen. Ihr seht es ja auch auf Instagram in den Bildern. Und ja, damit ich nicht zu viel spoilere, steigen wir jetzt direkt in die Story ein und können danach noch ein paar Fragen klären, die ich hätte. Aber ich will ja auch nichts vorwegnehmen. Unsere heutige Story beginnt nicht mit einem Wesen, nicht mit einem Schuss und auch nicht mit irgendeinem Bild von kleinen grünen Männchen. Sie beginnt in einer Gegend, die 1955 alles andere als futuristisch wirkt. Kelly ist keine Stadt, sondern eine kleine ländliche Ansiedlung in Christian County im Westen Kentuckys, nördlich von Hopkinsville. Hopkinsville selbst hatte bei der Volkszählung von 1950 genau 12.526 Einwohner, der gesamte County 42.359. Kentucky war damals mehrheitlich ländlich geprägt. Nach der Volkszählung von 1950 lebten 63,2% der Bevölkerung in ländlichen Gebieten. Wer an so einem Ort lebt, lebt nicht im Schein einer Großstadt, sondern zwischen Feldern, Nebenstraßen und Häusern, in denen man noch genau weiß, wer wo im Umkreis wohnt. Die Farm, um die es geht, lag nach zeitnahen und späteren Rekonstruktionen rund 8 Meilen nördlich von Hopkinsville an der Old Madisonville Road im Bereich Kelly Station. Also nicht in einem abstrakten UFO-Amerika. Tatsächlich ist der Ort viel konkreter. Westliches Kentucky, Hochsommer, Sonntagabend, 21. August 1955. Nicht Wüste, nicht Militärsperrgebiet, nicht Science-Fiction-Kulisse, sondern ein Farmhaus auf dem Land. In der Gegend war Fort Campbell nah genug, um als fester Bestandteil des regionalen Hintergrundrauschens mitzuschwingen. Die Anlage war 1950 vom Camp zum permanenten Fort geworden und die 11th Airborne Division lag dort bis Anfang 1956. Aber auf der Farm selbst herrscht an diesem Abend erst einmal das Gegenteil von militärischer Dramaturgie. Familienbesuch, Alltag, Sommerhitze. Im Haus sind in dieser Nacht insgesamt 11 Menschen. Im Zentrum steht Clanny Langford, die Witwe und Eigentümerin des Hauses. Bei ihr leben ihre 3 jüngeren Kinder Lonnie, Charlton und Mary. Dazu kommen ihre erwachsenen Söhne aus erster Ehe, Elmer Lucky Sutton und John Charlie J.C. Sutton, sowie deren Ehefrauen Vera und Aline. Ebenfalls im Haus ist Alines Bruder Opie Baker. Zu Besuch sind außerdem Billy Ray Taylor und seine Frau June. Mehrere spätere Darstellungen halten fest, dass Lucky Sutton, Vera Sutton sowie die Taylors mit einem reisenden Karneval verbunden waren und gerade in Kelly Station zu Besuch oder auf Pause waren. Das macht die Szenerie noch bodenständiger. Hier trifft kein eingeschworenes Alien-Team aufeinander, sondern eine Familie mit Anhang, mit Verwandten und Bekannten, wie es auf dem Land eben oft so ist, wenn am Wochenende Leute vorbeikommen und nicht nach einer Stunde wieder fahren. Über die genaue Stimmung dieses Abends muss man nicht viel dazu erfinden, weil schon die belegbaren Eckdaten reichen. Es ist ein heißer Sonntagabend im August. Billy Ray Taylor wird später gegen 7 Uhr zum Brunnen hinter dem Haus gehen, um Wasser zu holen. Allein dieser kleine Umstand sagt schon viel darüber, wie diese Farm funktionierte. Das Wasser kommt nicht selbstverständlich aus einer Leitung in der Küche. Man geht hinaus zum Brunnen. Der Weg vom Haus nach draußen ist kein Übergang in eine völlig andere Welt, sondern Teil des normalen Tages. Hinterhof, Dunkelheit, Hundegeräusche, Sommerluft – all das gehört hier nicht zur Kulisse eines Horrors, sondern zum Alltag. Gerade deshalb wirkt das, was später geschildert wird, so hartnäckig nach. Es bricht nicht in eine exotische Umgebung ein, sondern in etwas Gewöhnliches. Auch die Zeit selbst ist nicht ganz unwichtig. Das Jahr 1955 liegt mitten in einem Amerika, das nach dem Krieg auf Zukunft eingestellt ist und zugleich tief in Routinen des Ländlichen verankert bleibt. Fernseher und Science-Fiction sind längst Teil der Popkultur, aber in Christian County ist der Alltag nicht abstrakt modern, sondern konkret regional. Die Bevölkerung von Hopkinsville ist überschaubar, die Wege sind kurz und dass in derselben Nacht später Stadtpolizei, State Police und Militärpolizei auf eine Farm ausrücken, sagt auch etwas über die Struktur der Gegend. Man lebt ja nicht fern jeder Institution, aber eben doch an einem Ort, an dem ein Zwischenfall auf dem Land sofort die ganze Umgebung mobilisiert. Für das Verständnis des Falls ist das zentral. Kelly ist nicht abgeschieden genug, um unwirklich zu werden, aber ländlich genug, dass Dunkelheit dort noch wirklich Dunkelheit ist. Später wird man diesen Vorfall mit Begriffen wie Goblin, Alien oder Little Green Man überziehen. Für diesen Abend sind das alles noch nachträgliche Etiketten. Was man zunächst festhalten kann, ist viel schlichter. In einem Farmhaus bei Kelly sitzt eine Gruppe von 11 Menschen zusammen. Die Namen kennen wir, den Ort kennen wir, das Datum kennen wir ebenfalls. Wir wissen, dass Clanny Langford dort lebte, dass Lucky Sutton seine Frau Vera dabei hatte, dass Billy Ray und June Taylor zu Besuch waren, dass Kinder im Haus waren und dass hinter dem Haus ein Brunnen lag. Mehr braucht es am Anfang eigentlich nicht. Gerade weil die Bühne so nüchtern ist, kann die Geschichte später diese eigentümliche Spannung entwickeln, die sie bis heute trägt. Das Unheimliche kommt hier nicht aus der Ferne. Es betritt einen ganz gewöhnlichen Sonntagabend auf dem Land. Der erste Bruch in dieser Story ist erstaunlich unspektakulär. Kein Donner, kein Einschlag, keine Massenpanik. Gegen 7 Uhr abends geht Billy Ray Taylor hinter das Haus zum Brunnen, um Wasser zu holen. So beginnt es in den überlieferten Versionen des Falls immer wieder. Nicht mit einer Jagd, nicht mit einer Erscheinung am Fenster, sondern mit einer alltäglichen Bewegung auf einer Farm. Ein Mann geht hinaus, um Wasser zu holen und kommt mit einer Geschichte zurück, die ihm zunächst niemand abnimmt. Taylor sagt später, er habe ein helles Objekt am Himmel gesehen. In In der Discovery-Aufbereitung, die sich hier auf die gängigen Fallrekonstruktionen stützt, wird seine Beschreibung so wiedergegeben. Real bright, with an exhaust all the colors of the rainbow. Also sehr hell mit einem Ausstoß in allen Farben des Regenbogens. Auf Patrick Crosses Dokumentationsseite, die frühe Fallmaterialien und Rekonstruktionen bündelt, lautet die Formulierung sehr ähnlich. In beiden Fassungen bleibt der Kern gleich. Taylor beschreibt kein diffuses Licht und keinen bloßen Punkt am Himmel, sondern etwas, das ihm auffällig, farbig und deutlich genug erscheint, um sofort wieder ins Haus zu gehen und davon zu erzählen. Die Berichte stimmen auch darin überein, was er als nächstes schildert. Das Objekt sei über das Haus gezogen, habe kurz innegehalten oder seinen Flug verändert und sei dann hinter Bäumen oder in einen Geländeeinschnitt außerhalb des unmittelbaren Blickfelds verschwunden. Patrick Gross fasst die frühe Überlieferung so zusammen, dass das Objekt über die Farm geflogen sei, über die Felder weiterzog, kurz schwebte und dann außer Sicht geriet, als es in eine Senke hinabging. Discovery formuliert es ähnlich. Über das Haus, abrupt gestoppt, dann hinter den Bäumen gelandet. Das sind keine identischen Sätze, aber sie beschreiben dieselbe Bewegungslogik. Überflug, auffällige Helligkeit, abrupte Veränderung, Verschwinden hinter dem Gelände. Entscheidend ist aber weniger das Objekt selbst als die Reaktion im Haus. Taylor kommt zurück und erzählt, was er gesehen haben will. Und genau dort bleibt der Fall zunächst bodenständig. Er löst keine sofortige kollektive Alarmstufe aus. Die anderen lachen ihn aus oder nehmen ihn nicht ernst. Discovery schreibt ausdrücklich, er sei loved off worden. Man habe angenommen, er habe wohl einen Meteor oder eine Sternschnuppe gesehen. Auch die Timeline bei Patrick Gross hält fest, dass ihm niemand glaubt und niemand nachsehen will. Das ist ein kleines, aber wichtiges Detail. Diese Geschichte beginnt eben nicht als gemeinsamer Rausch, in dem alle gleichzeitig etwas Unmögliches sehen wollen. Sie beginnt mit einer Einzelbeobachtung, die im eigenen Wohnzimmer erstmal wie Übertreibung klingt. Dadurch wirkt dieser Moment heute viel stärker als viele spätere Ausschmückungen. Billy Ray Taylor ist in diesen ersten Minuten nicht der Held einer Science-Fiction-Geschichte, sondern eher der Typ, der aus dem Dunkeln zurückkommt und etwas erzählt, bei dem die anderen erstmal die Augen verdrehen. Vielleicht, weil Sommerabende auf dem Land voller Geräusche und Lichter sein können. Vielleicht, weil ein heller Streifen am Himmel 1955 nicht automatisch als Raumschiff gelesen wird. Vielleicht auch einfach, weil die plausibelste Erklärung in so einem Moment eben nicht außerirdisch lautet, sondern du hast dich verguckt. Gerade diese Skepsis am Anfang gibt dem Fall später sein Gewicht. Denn als die Geschichte noch klein ist, als sie nur aus einem Mann am Brunnen und einem hellen Objekt über den Feldern besteht, will sie im Haus offenbar niemand glauben. Mehr lässt sich für diesen ersten Sichtungsmoment belastbar kaum sagen, ohne bereits in die spätere Eskalation zu greifen. Wir haben den Zeitpunkt ungefähr 7 Uhr abends, wir haben den Ort, den Brunnen hinter dem Haus, wir haben Taylors Beschreibung eines sehr hellen Objekts mit regenbogenfarbigem Ausstoß. Und wir haben die Reaktion der anderen. Spott, Skepsis, Schulterzucken. Das genügt. Denn genau so sieht oft der Anfang von Geschichten aus, die später ein Eigenleben entwickeln. Nicht groß, nicht sofort mütig, sondern zunächst nur wie etwas, das man am Küchentisch noch wegwinken kann. Was danach kommt, lässt sich nicht mehr so leicht wegwischen. Nach den frühen Berichten beginnt die eigentliche Eskalation kurze Zeit später, als draußen Unruhe aufkommt und die Aufmerksamkeit nicht mehr am Himmel hängt, sondern direkt am Haus. In der ersten großen Lokalzeitung zum Fall, der Kentucky New Era vom 22. August 1955, heißt es, dass a short time later somebody reported some little man with big heads and long arms were approaching the house. Also, kurze Zeit später meldete jemand, dass sich einige kleine Männer mit großen Köpfen und langen Armen dem Haus näherten. Dieselbe Zeitung beschreibt die Gestalten weiter als Wesen mit huge eyes and hands out of proportion to their small bodies, also mit riesigen Augen und Händen, die in keinem Verhältnis zu ihren kleinen Körpern standen, und notiert, sie hätten etwas getragen, das wie Metallplatten wirkte. Spätere Darstellungen, unter anderem die Rekonstruktionen von Isabel Davis und Ted Blocher, sowie spätere journalistische Zusammenfassungen, erzählen diese ersten Minuten etwas plastischer. Der Hund schlägt an, Lucky Sutton und Billy Ray Taylor gehen hinaus, sehen eine kleine Gestalt im Hof oder in der Nähe des Hauses und aus dem kurzen Unbehagen wird sofort eine bewaffnete Reaktion. Im Kern widersprechen sich diese Versionen nicht. Der gemeinsame Nenner ist klar genug. Noch bevor Polizei oder Presse überhaupt in Sicht sind, konzentriert sich alles auf den Raum direkt um das Farmhaus. Nicht irgendwo auf einem Feld in der Ferne, sondern am Fenster, an der Tür, unter dem Dachvorsprung im Baum. Genau das macht den Fall so wirksam. Diese Story erzählt keinen fernen Überflug. Sie erzählt eine Belagerung aus nächster Nähe. Die Männer holen ihre Waffen. Die Kentucky New Era nennt hier ausdrücklich a shotgun for Sutton and a 22 caliber target pistol for Taylor, also eine Schrotflinte für Sutton und eine 22 Kaliber Zielpistole für Taylor. In anderen späteren Darstellungen wird aus Taylors Waffe teils ein Gewehr, teils bleibt es bei der Pistole. Für eine saubere Rekonstruktion ist deshalb der frühe Zeitungsbericht wichtig. Direkt nach dem Ereignis spricht die Zeitung von einer Schrotflinte und einer Kaliber 22 Pistole. Das ist ein kleiner, aber typischer Punkt in Hopkinsville. Je später man über den Fall liest, desto glatter wird vieles erzählt. Je näher man an die erste Berichterstattung herangeht, desto deutlicher sieht man, wo sich einzelne Details im Laufe der Jahre verschoben haben. Einer der frühesten, konkreten Momente dieser Nacht spielt sich am Fenster ab. Laut Kentucky New Era drückte eines der Wesen his face against the window, also sein Gesicht gegen das Fenster, woraufhin mit der Schrotflinte durch das Fenster geschossen wurde. Das Gesicht verschwand. Schon hier ist etwas angelegt, das den ganzen Fall später prägen wird. Die Schüsse beenden die Situation nicht. Sie schaffen keine klare Ordnung, kein getroffen oder verfehlt, kein Ergebnis, das man benennen könnte. Das Wesen ist da. Es wird geschossen, es ist weg. Und damit fängt die Unsicherheit erst an. Lucky Sutton und Billy Ray Taylor gehen daraufhin hinaus, weil sie sehen wollen, ob sie das Wesen erwischt haben. Auch diese Entscheidung ist völlig Teil des Milieus, aus dem die Geschichte kommt. Erst schießen, dann nachsehen. Nicht diskutieren, nicht rätseln, sondern rausgehen. An dieser Stelle wird die Nacht dann endgültig seltsam. Die Zeitung berichtet: Taylor was in front and when he emerged from the front door, a huge hand reached down from the low roof above the door and grabbed him by the hair. Auf Deutsch: Taylor ging vorne weg und als er aus der Haustür trat, griff eine riesige Hand vom niedrigen Dach über der Tür nach unten und packte ihn am Haar. Er riss sich los und beide Männer gingen weiter hinaus. Das ist einer dieser Sätze, die so konkret und zugleich so absurd sind, dass sie fast zu stark wirken, um erfunden zu klingen. Nicht, weil sie deshalb wahr sein müssen, eher weil sie nicht wie schön gemachte Science-Fiction klingen, dafür mehr wie ein hektischer Versuch, eine chaotische Bewegung im Dunkeln in Worte zu bringen. Draußen wird die Sache nicht klarer, sondern größer. Die Kentucky New Era schreibt weiter: One of the strange little men was in a nearby tree, another on top of the house. Also, einer der seltsamen kleinen Männer befand sich in einem nahegelegenen Baum, ein anderer oben auf dem Haus. Sutton schießt mit der Schrotflinte auf eines der Wesen. Laut Zeitung wurde es von der Wucht des Schusses zu Boden gebracht, schien aber nicht verletzt zu sein und verschwand im Dunkeln. In späteren Rekonstruktionen wird dieses Verhalten oft mit Formulierungen wie Backflip oder Flipped beschrieben, also als rückwärts wegkippende, fast akrobatische Bewegung. Joe Nickel greift diese Überlieferung im Skeptical Inquirer ebenfalls auf und beschreibt, dass die Gestalten trotz Schüssen lediglich zu taumeln oder wegzufliegen schienen, statt wie ein gewöhnliches Ziel zu Boden zu gehen. Ganz gleich, ob man das als Fehlwahrnehmung, Übertreibung oder als Kern der Geschichte liest. Für die Beteiligten muss genau das der Moment gewesen sein, in dem die üblichen Regeln außer Kraft gerieten. Ein bewaffneter Mann schießt auf etwas in kurzer Distanz und das Ergebnis ist nicht Blut, nicht Schrei, nicht Kadaver, sondern ein merkwürdiges Wegkippen und Verschwinden. Damit ist das Muster der Nacht gesetzt und es wiederholt sich. Nicht hektisch, nicht wie in einem Actionfilm, dafür in Wellen. Eine Gestalt taucht am Fenster auf, dann etwas auf dem Dach, dann wieder im Baum. Dann scheint es kurz vorbei zu sein und es beginnt wieder. Spätere Fallrekonstruktionen betonen genau diese Abfolge. Die Wesen seien von einer Stelle zur nächsten gewechselt, wären an Fenstern aufgetaucht, seien am Haus entlang gegangen, hätten von draußen in die Räume gesehen und die Familie dadurch über Stunden in Atem gehalten. Isabel Davis' Buch Close Encounter at Kelly and Others of 1955 ist für diese Langform der Belagerung eine der zentralen Sekundärquellen. Dort wird auch deutlich, wie sehr der Fall nicht von einem einzigen Sichtungsmoment lebt, sondern von seiner Dauer. Der amerikanische UFO-Forscher Alan Henry hob genau das später hervor. Dieser Fall sei durch seine Länge und die Zahl der Beteiligten ungewöhnlich. Im Haus selbst entsteht in diesen Stunden kein heroischer Abwehrkampf, sondern eine zermürbende Schleife aus Deckung, Warten, Herausstürzen, Schießen und Rückzug. Spätere Zusammenfassungen berichten, dass sich die Kinder versteckten, dass Erwachsene abwechselnd Wache hielten und dass die Fenster und Türen zu Grenzlinien wurden. Die Familie sieht nach draußen, draußen scheint etwas zurückzusehen. Und jedes Mal, wenn man meint, den Moment kontrollieren zu können, verschiebt sich das Geschehen um ein paar Meter. Vom Fenster zum Dach, vom Dach zum Baum, vom Baum zurück zur Tür. Gerade weil diese Bewegungen sich so schlecht greifen lassen, bleibt der Fall bis heute so wirksam. Es ist keine klassische Begegnung, die einmal stattfindet und vorbei ist. Es ist ein Zustand. Für Stunden ist dieses Haus kein Zuhause mehr, sondern ein Ort, an dessen Außenhaut etwas entlang geht. Wie viel tatsächlich geschossen wurde, gehört zu den Details, die in frühen Berichten greifbar werden. Deputy Sheriff George Betts sagte laut Kentucky New Era, die Männer hätten erzählt, dass sie insgesamt etwa 4 Schachteln Kaliber 22 Munition verschossen hätten. Das ist viel und zugleich interessant, weil ein Nachbar später nur ungefähr 4 Schüsse bewusst wahrgenommen haben will und diese zunächst für Feuerwerkskörper hielt. Diese beiden Angaben widersprechen sich nicht zwingend, aber sie zeigen, wie unterschiedlich dieselbe Nacht von innen und von außen ausgesehen haben kann. Innen wirkt sie wie ein stundenlanger Beschuss. Außen hören Menschen vereinzelte Knalle in einer Sommernacht auf dem Land. Für die, die im Haus sitzen, ist es eine Belagerung, für Nachbarn vielleicht einfach nur Lärm. Und genau das ist vielleicht der eigentliche Kern dieser Stunden. Die Nacht frisst jede klare Proportion. Die Gestalten werden beschrieben als klein, aber ihre Wirkung ist groß. Das Haus ist real, aber das, was drumherum geschieht, gehorcht nicht der Logik, die man von einer handfesten Bedrohung erwarten würde. Die Schüsse wirken, aber nicht so, wie Schüsse wirken sollten. Die Wesen sind nah genug, um Merkmale zu erkennen, aber nie lang genug greifbar, um etwas Sicheres zurückzulassen. Es gibt Gesichter am Fenster, Bewegungen über dem Dach, eine Hand im Haar, Gestalten im Baum und trotzdem kein einziges Element, das diese Nacht einfach stabil macht. Vielleicht ist genau das der Grund, warum Hopkinsville nicht wie viele andere UFO-Geschichten im Archivstaub verschwinden. Die Nacht ist nicht groß, weil sie spektakulär beginnt. Sie ist groß, weil sie nicht aufhört. Irgendwann, nach Stunden, kippt die Lage dann doch, weil die Menschen im Haus es schlicht nicht mehr aushalten. Die frühen Berichte sind sich darin einig, dass die Gruppe gegen 23 Uhr in 2 Autos nach Hopkinsville fährt, sichtbar verängstigt, mit Kindern im Wagen und auf dem Revier um Hilfe bittet. Bis dahin hat sich diese Nacht von einem hellen Objekt am Himmel in etwas verwandelt, das viel unmittelbarer ist. In das Gefühl, dass draußen rund um das Haus etwas unterwegs ist, auf das man schießen kann, ohne es damit wirklich loszuwerden. Hier endet die Farmnacht als Privatsache. Nun beginnt der Moment, in dem Polizei, Militärpolizei und später die Presse in die Geschichte hineingezogen werden. Als die Gruppe die Farm verlässt, ist das kein geordneter Aufbruch, sondern eher ein Abbruch. Die Situation ist nicht geklärt, sie wird auch nicht besser. Sie wird einfach verlassen. Gegen 23 Uhr fahren 2 Autos von der Farm Richtung Hopkinsville, etwa 8 Meilen südlich. 11 Menschen sitzen in diesen Wagen, darunter mehrere Kinder. Was sie hinter sich lassen, ist kein eindeutig identifizierbares Ereignis, sondern eine Situation, die sich über Stunden nicht stabilisieren ließ. Auf dem Polizeirevier in Hopkinsville trifft diese Geschichte zum ersten Mal auf eine Instanz, die nicht Teil des Hauses ist. Das ist ein wichtiger Bruch. Bis hierhin spielte sich alles innerhalb einer geschlossenen Gruppe ab. Familie, Bekannte, ein gemeinsamer Raum, gemeinsame Wahrnehmung. Jetzt wird daraus ein Fall, der von außen betrachtet wird. Der diensthabende Polizeichef Russell Greenwell und andere Beamte haben es zunächst nicht mit einem einzelnen Anrufer oder einer vagen Meldung zu tun, sondern mit einer ganzen Gruppe, die gleichzeitig spricht, sich ergänzt, teilweise überschlägt. Zeitgenössische Berichte und spätere Zusammenfassungen stimmen darin überein, dass die Menschen aufgeregt waren, sichtbar angespannt und keineswegs in einem Zustand, den man als ruhig oder kontrolliert beschreiben würde. Einer der Männer, in späteren Darstellungen meist als Billy Ray Taylor identifiziert, wird mit einem deutlich erhöhten Puls beschrieben, teils mit Werten von 120 bis 140 Schlägen pro Minute. Das ist kein Beweis dafür, was sie gesehen haben wollen, aber es ist ein Indikator dafür, in welchem Zustand sie das Revier betreten. Was sie schildern, ist zu diesem Zeitpunkt bereits das, was sich später als Kern der Geschichte festsetzt. Kleine Gestalten, große Köpfe, leuchtende Augen, Bewegungen am Haus, Schüsse ohne klare Wirkung. Die Beschreibung ist in sich konsistent genug, dass die Polizei sie nicht sofort als bloßen Unsinn abtut, aber ungewöhnlich genug, dass sie sich nicht ohne weiteres einordnen lässt. Russell Greenwell formuliert später einen Satz, der für das Verständnis dieses Moments zentral ist. These aren't the kind of people who normally run to the police for help. What they do is reach for their guns. Das sind nicht die Leute, die normalerweise zur Polizei laufen, um Hilfe zu holen. Die greifen sonst zu ihren Waffen. Der Satz ist deshalb relevant, weil er nicht das Ereignis beschreibt, sondern die Menschen. Er ordnet die Gruppe sozial ein. Ländliches Kentucky, Mitte der 50er Jahre, ein Umfeld, in dem Eigenverantwortung und Bewaffnung Teil des Alltags sind. Dass diese Gruppe dennoch zur Polizei fährt, deutet aus Sicht der Beamten darauf hin, dass die Situation aus dem Rahmen gefallen sein muss, unabhängig davon, wie man ihre Aussagen bewertet. Die Reaktion der Polizei ist entsprechend vorsichtig, aber nicht ablehnend. Es wird nicht einfach protokolliert und abgewartet. Stattdessen entscheidet man sich, zur Farm zu fahren und die Situation vor Ort zu überprüfen. Dabei bleibt es nicht bei einem einzelnen Streifenwagen. Neben lokalen Polizeibeamten fahren auch Deputy Sheriffs mit, dazu kommen Mitglieder der Kentucky State Police. Aufgrund der Nähe zu Fort Campbell ist auch Militärpolizei beteiligt. Diese Zusammensetzung ist kein Zufall, sondern spiegelt die Struktur der Region wider. Hopkinsville ist kein isolierter Ort, sondern eingebettet in ein Netz aus lokalen und militärischen Zuständigkeiten. Wenn nachts eine Gruppe von 11 Menschen mit einer solchen Geschichte auftaucht, wird das nicht als Routineeinsatz behandelt. Während sich dieser Konvoi in Richtung Kelly bewegt, verändert sich der Charakter der Geschichte ein weiteres Mal. Bis hierhin war alles, was vorliegt, durch die Wahrnehmung der Beteiligten gefiltert. Was sie gesehen haben wollen, was sie gehört haben, wie sie es deuten. Mit der Fahrt der Polizei beginnt ein Abschnitt, in dem diese Aussagen etwas gemessen werden sollen, das außerhalb dieser Wahrnehmung liegt. Die Frage ist jetzt nicht mehr nur, was passiert ist. Die Frage ist, was sich davon nachweisen lässt. Als die Beamten die Farm erreichen, verschiebt sich der Maßstab, nachdem diese Nacht betrachtet wird. Bis zu diesem Zeitpunkt basiert alles auf Wahrnehmung, auf dem, was mehrere Menschen gesehen, gehört und erlebt haben wollen. Jetzt geht es darum, was sich davon unabhängig überprüfen lässt. Die Polizei durchsucht das Gelände systematisch. Haus, Hof und unmittelbare Umgebung werden mit Taschenlampen abgesucht, Fenster und Türen begutachtet, der Bereich um den Brunnen kontrolliert, also genau die Orte, an denen sich die beschriebenen Ereignisse abgespielt haben sollen. Die Spuren, die dabei festgestellt werden, sind zunächst eindeutig und unstrittig. Es gibt Einschusslöcher in Fenstern, Wänden und Fliegengittern, die sich mit den geschilderten Schüssen erklären lassen. Auf dem Boden liegen Patronenhülsen, was ebenfalls zu den Aussagen passt, dass über einen längeren Zeitraum hinweg geschossen worden sei. Die Kentucky New Era berichtet am 22. August 1955 unter Berufung auf Deputy Sheriff George Betts, die Männer hatten angegeben, etwa 4 Schachteln Kaliber 22 Munition verbraucht zu haben. Diese Zahl lässt sich im Nachhinein nicht exakt verifizieren, aber sie beschreibt die Größenordnung der Situation aus Sicht der Beteiligten. Damit ist die materielle Seite jedoch im Wesentlichen erschöpft. Über die durch Schüsse verursachten Schäden hinaus findet sich nichts, was sich eindeutig nicht durch das Verhalten der Bewohner erklären ließe. Es gibt keine Hinweise auf ein getötetes oder verletztes Tier, das als mögliche Fehlidentifikation dienen könnte. Es werden keine Blutspuren dokumentiert, die auf einen Treffer hindeuten würden. Ebenso fehlen klar erkennbare Fußabdrücke oder andere Bodenveränderungen, die sich sichern und später auswerten ließen. Auch Hinweise auf eine Landung, etwa verbrannte Vegetation, Druckspuren oder mechanische Rückstände, werden nicht festgestellt. Dieser Befund ist deshalb so zentral, weil er nicht spektakulär ist. Die Polizei stellt nichts fest, was die außergewöhnlichen Teile der Aussage bestätigt, aber auch nichts, was sie eindeutig widerlegt. Es bleibt bei einem Befund, der vollständig innerhalb des Erwartbaren liegt, wenn man nur die Schüsse selbst betrachtet. Parallel dazu wird der Zustand der Zeugen wahrgenommen. Mehrere Berichte halten fest, dass die Beteiligten weiterhin stark angespannt und verängstigt wirkten. Das entspricht bereits dem Eindruck auf dem Revier und setzt sich auf der Farm fort. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Situation ruhig oder inszeniert gewesen wäre. Gleichzeitig lässt sich aus diesem Zustand allein kein Schluss daraus ziehen, was tatsächlich geschehen ist. Er beschreibt die Reaktion, nicht die Ursache. Genau hier entsteht die eigentliche Spannung des Falls und sie liegt nicht in dem, was gefunden wird, sondern in der Kombination aus dem, was gefunden wird und dem, was fehlt. Auf der einen Seite stehen mehrere Personen, die über Stunden hinweg übereinstimmend von Vorgängen berichten, die sich direkt am Haus abgespielt haben sollen. Auf der anderen Seite steht eine Untersuchung, die keine Spuren liefert, die über die unmittelbaren Folgen der abgegebenen Schüsse hinausgehen. Diese Konstellation ist auch in späteren Analysen der zentrale Ausgangspunkt. Joe Nickel beschreibt den Fall Jahrzehnte später im Skeptical Inquirer als Beispiel für eine Situation, in der intensive Wahrnehmungen und fehlende physische Evidenz nebeneinander stehen und sich nicht auflösen lassen. Seine Deutung, dass natürliche Ursachen, etwa nachtaktive Tiere wie Eulen, eine Rolle gespielt haben könnten, setzt genau an dieser Diskrepanz an. Unabhängig davon, ob man dieser Erklärung folgt, bleibt der Befund derselbe. Die materielle Spur reicht nicht aus, um die geschilderten Ereignisse zu belegen. Für die Beamten in dieser Nacht bedeutet das ein klares, wenn auch unbefriedigendes Ergebnis. Es gibt keinen greifbaren Beweis für das, was geschildert wird, und keinen konkreten Ansatzpunkt für weitere Ermittlungen. Nach der Durchsuchung des Geländes und der Befragung der Beteiligten endet der Einsatz ohne eine eindeutige Feststellung. Was zurückbleibt, ist ein offener Zustand. Eine Geschichte, die nicht bestätigt werden kann, aber auch nicht einfach verschwindet, weil zu viele Menschen zu viel gesehen haben wollen. Und während vor Ort nichts gefunden wird, beginnt die Geschichte ihren Weg nach außen. In Berichte, in Schlagzeilen, in Erzählungen. Und auf diesem Weg verändert sie sich. Das beginnt sehr früh, fast sofort. Was in Kelly noch eine konkrete Nacht auf einer konkreten Farm war, wird schon in den ersten Berichten zu etwas, das sich von einem Ort zu lösen beginnt. Die Kentucky New Era berichtet am 22. August 1955 lokal und nah am Geschehen mit den Widersprüchen und der Hektik, die zu einem frischen Fall gehören. Von Little Green Man ist in diesen frühen Beschreibungen noch nicht die Rede. Stattdessen tauchen Formulierungen auf, die eher an kleine, seltsam proportionierte Gestalten denken lassen, mit großen Köpfen, langen Armen, riesigen Augen und etwas, das metallisch wirkte. Auch spätere Rückblicke, die sich eng an die frühen Aussagen anlehnen, halten fest, dass die Wesen in den ersten Beschreibungen eher silbrig oder metallic erscheinen und nicht grün. History fasst das sehr knapp und zugleich präzise zusammen. Im Licht der mondlosen Nacht hätten sie gewirkt, as if made of silver metal. Also als bestünden sie aus silbernem Metall. Genau dieser Punkt ist wichtig, weil er zeigt, wie schnell Popkultur eine Geschichte umlackieren kann. Die Farbe Grün gehört heute so fest zu dem Fall, dass viele Menschen gar nicht mehr merken, dass sie nicht aus dem frühesten Kern der Überlieferung stammt. In der zusammenfassenden Presseschau zum Fall wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die frühen Artikel noch nicht von Little Green Man sprachen und dass die Farbe erst später in Teile der Berichterstattung hineingeriet. Das ist kein kleiner redaktioneller Ausrutscher, sondern fast schon der Moment, in dem aus einem lokalen Vorfall eine national verständliche Erzählung wird. Silbrig ist eine Beobachtung. Little Green Man ist bereits ein Bild. Damit verändert sich auch der Ton der Geschichte. Auf der Farm ging es um Angst, Schüsse, Fenster, Dachkanten und das sehr konkrete Problem, dass draußen etwas herumzugehen scheint. In der Öffentlichkeit wird daraus innerhalb kürzester Zeit ein Stoff, der sich viel leichter weitererzählen lässt. Das liegt nicht nur an den Details des Falls, sondern auch daran, dass das amerikanische Publikum der 1950er Jahre längst gelernt hatte, solche Geschichten in bekannte Form zu übersetzen. Ein rätselhaftes Nachtgeschehen auf dem Land bleibt lokal interessant. Kleine fremde Wesen werden sofort anschlussfähig an das, was Zeitungen, Radio und später Fernsehen als modernes Wunder, als Bedrohung oder als Kuriosum verwerten können. Der Fall beginnt also nicht nur zu kursieren, sondern sich sprachlich zu vereinfachen. Aus einer widersprüchlichen Zeugengeschichte wird ein Motiv. Das erklärt auch, warum die Berichterstattung so schnell wächst. Die Wikipedia-Zusammenfassung des Falls ist als Sekundärquelle hier vorsichtig zu gebrauchen, aber in einem Punkt bündelt sie den Forschungsstand sauber. Die Behauptungen der Familie erhielten breite lokale und nationale Presseaufmerksamkeit und gerade in dieser frühen Welle wurden Details verschoben, ausgeschmückt und vereinheitlicht. Größenangaben schwanken, körperliche Merkmale werden pointierter und aus den ersten, noch holprigen Schilderungen entsteht Schritt für Schritt das bekanntere Wesen mit spitzen Ohren, leuchtenden Augen, Klauenhänden und eben der grünen Färbung, die im eigentlichen Ursprungsmaterial noch gar nicht fest verankert ist. Das ist ein klassischer Vorgang medialer Verdichtung. Nicht alles wird frei erfunden, aber vieles wird so lange nachgeschärft, bis es besser wiedererkennbar ist als die ursprüngliche Erfahrung. Genau dadurch wird Hopkinsville mehr als nur ein Polizeibericht mit offenem Ende. Der Fall bekommt ein Gesicht und dieses Gesicht ist stärker als der Aktenstand. Das ist der eigentliche Medienmoment dieser Geschichte. Die öffentliche Version des Vorfalls wird ikonischer als die Quellensituation. Die Menschen erinnern sich nicht an Einschusslöcher in Fliegengittern oder an fehlende Fußspuren, sondern an kleine grüne Männer auf einer Farm in Kentucky. Das ist ein viel saubereres Bild, als es der Fall je hergegeben hat. Und gerade deshalb überlebt es. Im Lauf der Jahrzehnte wächst daraus dann etwas, das mit der Nacht vom 21. auf den 22. August nur noch teilweise identisch ist. Hopkinsville und Kelly werden nicht einfach nur als Schauplätze eines alten UFO-Falls erinnert, sondern als Ort einer amerikanischen Legende. WKMS berichtet 2016, dass die Gemeinde längst ein jährliches Little Green Man Days Festival veranstaltet, damals bereits zum 61. Jahrestag. Derselbe Beitrag nennt auch ein Musical. It Came From Kentucky und verweist auf den oft wiederholten popkulturellen Nachhall bis hin zu Pokémon. Spätere Zusammenfassungen führen zusätzlich Steven Spielbergs nie realisiertes Projekt Night Skies, den Film Critters und Fernsehbearbeitungen wie Project Blue Book an. Man muss nicht jede dieser Wirkungslinien gleichgewichten, um zu sehen, was hier passiert ist. Aus einem lokalen Spätsommerabend ist ein wiedererkennbares Stück Popkultur geworden. Und darin steckt auch eine kleine Ironie. Je berühmter die Geschichte wird, desto weiter entfernt sie sich von den Formulierungen, mit denen sie begonnen hat. Die frühen Beschreibungen wirken in ihrer Sperrigkeit fast glaubwürdiger, gerade weil sie nicht rund sind. Metallisch, seltsam proportioniert, schwer zu benennen. Das spätere Bild vom Little Green Man ist dagegen sofort verständlich, fast zu verständlich. Es ist die Version, die auf ein Poster passt, auf ein Festivalplakat, auf ein Maskottchen. Die öffentliche Erinnerung entscheidet sich also nicht für die präzisere, sondern für die anschlussfähigere Form. Kelly wird damit nicht nur zum Ort eines Vorfalls, sondern zum Beispiel dafür, wie Erzählungen in den USA der Nachkriegszeit massenmedial geformt werden konnten. Schnell, bildkräftig und mit einer Vorliebe für Schlagworte, die länger halten als die ursprünglichen Aussagen. Deshalb ist der Fall heute in zwei Versionen zugleich vorhanden. Die erste ist die sperrige, quellennahe Version. Eine verängstigte Gruppe, eine ländliche Farm, stundenlange Unruhe, Schüsse, Polizei, aber keine harten Beweise. Die zweite ist die Version, die das kulturelle Gedächtnis behalten hat. Kentucky, 55, kleine grüne Männer, beide gehören inzwischen zum selben Mythos, aber sie sind nicht identisch. Und vielleicht ist genau das einer der Gründe, warum Hopkinsville bis heute nicht wirklich verschwindet. Der Fall ist nicht nur rätselhaft, er ist auch ein Lehrstück darüber, wie schnell sich aus einer lokalen Meldung ein nationales Bild machen lässt. Und wie schwer es später wird, dieses Bild wieder von seinen eigenen Farben zu trennen. Betrachten wir die Geschichte aber mal aus einem anderen Blickwinkel. Denn so eigenartig diese Nacht auch wirkt, es gibt eine Erklärung, die auf den ersten Blick fast zu gut passt, um sie sofort abzutun. Svea hat sich angeschaut, warum das, was in dieser Nacht gesehen wurde, vielleicht gar nicht so weit von etwas entfernt ist, das in Kentucky ganz real durch die Dunkelheit fliegt.
Ich mag an solchen Fällen immer den Moment, in dem eine Erklärung erst einmal fast zu banal wirkt, um befriedigend zu sein. Weil wir instinktiv glauben, dass eine wilde Nacht auch eine wilde Antwort verdient. Aber manchmal ist das Unheimliche gerade deshalb so hartnäckig, weil es sich aus Dingen zusammensetzt, die real sind. Aus Dunkelheit, aus Stress, aus Erwartung und aus einem Tier, das nachts durch die Luft kommt, ohne dass man es hört. Und ja, wir waren bei der letzten Folge schon einmal bei Eulen. Beim Mothman standen große Vögel mit reflektierenden Augen bereits im Raum. Aber Hopkinsville ist dafür noch interessanter, weil die Beschreibungen hier näher an einem Tier vorbeischrammen, als man beim Wort Alien zunächst denken würde. Joe Nickel hat den Fall im Skeptical Inquirer genau unter diesem Blickwinkel gelesen und kommt zu einer nüchternen, aber ziemlich eleganten Möglichkeit. Das helle Objekt am Himmel könnte ein Meteor gewesen sein. Und die kleinen Wesen am Haus könnten Great Horned Owls gewesen sein, also amerikanische Uhus. Warum gerade diese Eule? Weil sie ein paar Eigenschaften vereint, die in einer aufgeladenen Nacht sehr schnell in etwas ganz anderes kippen können. Die Great Horned Owl hat auffallend gelbe Augen, markante Federbüschel, die wie kleine Hörner oder Ohren wirken, und sie jagt nachts fast lautlos. Cornell's All About Birds beschreibt sie als Eule mit Intimidating Yellow-Eyed Stare, also einem einschüchternden, gelbäugigen Blick, und verweist ausdrücklich auf die langen, ohrartigen Federbüschel. Auch andere Naturkundeseiten betonen die enormen gelben Augen, die Nachtanpassung und die nahezu geräuschlose Jagd dank spezieller Federn. Wenn so ein Tier plötzlich auf einem Ast sitzt, sich bewegt, den Kopf dreht oder vom Dach abstößt, dann ist das kein neutraler Anblick. Es ist etwas, das schon als Tier unheimlich aussieht. Dazu kommt die Körperhaltung. Eine große Eule, die frontal, aber leicht seitlich im Halbdunkeln gesehen wird, wirkt nicht wie ein typischer Vogel im Bilderbuch. Sie wirkt aufrecht, kompakt, kopflastig. Die Beine sieht man oft kaum. Vor allem, wenn sie auf einem Zaun, Ast oder Dachvorsprung sitzt. Genau das passt erstaunlich gut zu diesen alten Beschreibungen aus Kelly. Klein, großer Kopf, leuchtende Augen, dünne Beine, seltsame Proportionen. Brian Dunning hat das einmal sehr trocken zusammengefasst und darauf hingewiesen, dass Great Horned Owls mit ihrer Körpergröße durchaus am unteren Ende der berichteten Größenangaben liegen. Das muss man nicht als Endlösung feiern, aber als Formvergleich ist es erstmal verblüffend brauchbar. Auch das berühmte Detail mit den Krallen oder Händen verliert unter dieser Perspektive einen Teil seines exotischen Glanzes. Was nachts an einer Dachkante, an einem Fensterrahmen oder in einem Baum hockt und sich plötzlich bewegt, muss nicht wie eine menschliche Hand aussehen, um im Schock genau so erinnert zu werden. Raubvogelkrallen, ein gedrehter Schatten, ein kurzer Griff nach Halt, ein Flügelschlag in der falschen Sekunde. Und schon hat man kein sauberes Bild mehr, sondern nur noch einen Eindruck. Vor allem dann, wenn gleichzeitig geschrien, geschossen oder aus verschiedenen Winkeln auf dasselbe etwas gestarrt wird. Nickel verweist zusätzlich darauf, dass Great Horned Owls territoriales Verhalten zeigen und Menschen auch attackieren können, wenn sie sich einem Nest oder Jungtieren nähern. Das ist wichtig, weil es die Nacht von Kelly nicht harmlos macht. Eine Eule ist kein niedlicher Vogel, der höflich daneben sitzt. Ein großer Uhu, der sich bedroht fühlt oder seine Brut verteidigt, ist durchaus in der Lage, aggressiv auf Menschen zuzufliegen. Und dann ist da noch das Geräusch, oder besser, das fast fehlende Geräusch. Eulenangriffe sind gerade deshalb so verstörend, weil sie nicht klingen wie Angriffe. Hinterland Who's Who beschreibt auf die Great Horned Owls, sie könne sich dank ihrer spezialisierten Federn in Total Silence annähern, also in völliger Stille. Das ist weniger poetisches Bild als ein echter biologischer Vorteil. Für Beutetiere ist diese Stille tödlich. Für Menschen in einer aufgeladenen Nacht ist sie etwas anderes. Beunruhigend, denn wenn etwas groß genug ist, um gesehen zu werden, aber nicht laut genug, um erwartet zu werden, wirkt es sofort fremder, als es ist. Gerade deshalb gefällt mir diese Eulentheorie so gut, weil sie nicht die ganze Geschichte platt macht, sondern zeigt, wie schnell sich Wirklichkeit und Deutung ineinander schieben können. Man muss sich nur diese eine Nacht vorstellen. Ländliches Kentucky, kaum künstliches Licht. Menschen auf einer Farm, bereits nervös wegen eines hellen Himmelsphänomens. Dann plötzlich Bewegung am Haus. Reflektierende Augen, Schatten, Flügel, Krallen, Schüsse, Kinder, Schreie. In so einer Situation sieht niemand eine zoologische Lehrbuchgrafik. Man sieht eine Form, einen Angriff, einen Blick. Man sieht etwas, das nicht dorthin gehört. Und hier kommt schließlich der Meteor ins Spiel. Nickel hält es für plausibel, dass Billy Ray Taylors erstes Himmelsphänomen kein Raumschiff war, sondern ein Meteor. Das passt deshalb so gut, weil es die Geschichte nicht ersetzt, sondern den ersten Stein im ganzen Ablauf erklärt. Ein heller Streifen am Himmel, farbig, auffällig, schnell. So etwas ist gerade in der Erinnerung leicht größer und gezielter, als es tatsächlich war. Wenn dieser erste Eindruck schon da ist, verändert er alles, was danach kommt. Dann ist das Haus nicht mehr einfach nur ein Haus in der Dunkelheit. Dann ist es ein Ort, an dem womöglich etwas angekommen ist. Nickel verweist ausdrücklich auf Meteorsichtungen in dieser Zeit und genau diese Kopplung macht seine Erklärung so stark. Erst ein reales Himmelsereignis, dann reale nachtaktive Tiere und dazwischen Menschen, die beides unter extremer Anspannung zu einer einzigen Geschichte verschmelzen. Ich finde daran vor allem eins spannend. Diese Deutung nimmt den Zeugen nicht automatisch ihre Ehrlichkeit. Sie sagt nicht, dass alle gelogen haben. Sie sagt nur, dass ein Erlebnis echt gewesen sein kann, ohne in seiner Deutung richtig zu sein. Das ist ein Unterschied, der bei Mystery-Fällen oft untergeht. Menschen können ehrlich verängstigt sein, ehrlich überzeugt sein und trotzdem etwas anderes gesehen haben, als sie später glauben. Gerade deshalb sind solche Geschichten so langlebig. Nicht, weil sie erfunden sind, sondern weil sie aus echten Emotionen bestehen und aus Bildern, die in der Nacht einfach zu gut ineinander passen. Vielleicht liegt darin auch das Interessante der Hopkins-Will-Nacht, dass sie sich nicht entscheiden will zwischen Folklore und Fehlwahrnehmung, zwischen Angstgeschichte und Naturbeobachtung, zwischen da war etwas und da waren vielleicht nur Eulen. Dieses nur ist ohnehin ein seltsames Wort. Wer schon einmal nachts einer großen Eule gegenüberstand, weiß, dass in diesem Tier genug Fremdheit steckt, um eine Geschichte auszulösen. Nicht alles, was wie ein Monster erinnert wird, muss aus dem All kommen. Manchmal reicht ein lautloser Jäger mit gelben Augen, der im falschen Moment am falschen Haus auftaucht.
Und genau so haben Svea und ich uns kennengelernt. Selbst nachdem die Nacht vorbei ist, nachdem die Patronenhülsen eingesammelt und die Fenster geflickt wurden, bleibt etwas zurück, das sich nicht sauber abschließen lässt. Was in Hopkinsville geschah, verschwindet nicht, weil es nie eindeutig war. Fassen wir zusammen. Am Abend des 21. August 1955 sitzen insgesamt 11 Menschen auf der kleinen Farm der Sutton-Familie nahe Kelly. Erwachsene, Kinder, Verwandte. Es ist kein isolierter Einzelzeuge, kein späterer Bericht, kein vager Traum. Es ist eine Gruppe, die über Stunden hinweg dasselbe erlebt oder zumindest glaubt, dasselbe zu erleben. Die erste offizielle Reaktion folgt schnell. Noch in derselben Nacht fährt Billy Ray Taylor gemeinsam mit Lucky Sutton zur Polizei nach Hopkinsville. Die Beamten nehmen die Männer ernst. Sheriff Russell Greenwell organisiert einen Einsatz, bei dem laut zeitgenössischen Berichten etwa ein Dutzend bis zu 20 Personen beteiligt sind. Darunter State Troopers, Militärpolizei und zivile Ermittler. Als sie das Grundstück erreichen, finden sie keine Kreaturen. Keine Spuren im Sinne von Landungen oder Körpern. Aber sie finden etwas anderes. Einschusslöcher in Türen und Fenstern, leere Patronenhülsen und vor allem eine Gruppe von Menschen, die sichtbar verängstigt ist. Die Aussagen stimmen in zentralen Punkten überein. Kleine humanoide Wesen, etwa 1 Meter groß, große Augen, lange Arme, metallisch wirkende Haut, die Kugeln scheinbar abprallen lässt. Die Begegnungen sollen sich über mehrere Stunden hingezogen haben. Nicht ein kurzer Moment, sondern ein wiederkehrendes Auftauchen im Umfeld des Hauses. Das macht diesen Fall so ungewöhnlich. Viele klassische UFO-Berichte bestehen aus einem einzelnen Licht am Himmel oder einer kurzen Sichtung. Hier aber sprechen wir von Nähe, von Interaktion, von wiederholten Kontakten und von mehreren Zeugen gleichzeitig. Die Presse greift das sofort auf. Bereits am nächsten Tag berichten lokale Zeitungen, zum Beispiel Kentucky New Era, detailliert über den Vorfall. Wenige Tage später erreicht die Geschichte nationale Aufmerksamkeit. Der Begriff Little Green Man entsteht in diesem Kontext zwar eher als journalistische Zuspitzung, die Zeugen selbst beschreiben die Wesen nicht explizit als grün, aber er bleibt hängen. Hier beginnt das zweite Leben dieses Falls. Je mehr berichtet wird, desto weniger lässt sich ein klarer Abschluss formulieren. Skeptische Erklärungen entstehen früh. Einer der bekanntesten stammt von dem Astronomen und UFO-Forscher J. Allen Hynek, der später argumentiert, dass die beschriebenen Wesen möglicherweise auf Fehlinterpretationen von Eulen zurückgehen könnten. Insbesondere von Schleiereulen oder Uhus, deren Augen im Licht stark reflektieren und deren Luftbewegungen ungewöhnlich wirken können. Hynek ist dabei kein Unbekannter in diesem Kontext. Wenn du unsere Folge zum Eagle River Incident gehört hast, Folge 7, erinnerst du dich vielleicht. Auch dort taucht er auf, nicht nur als theoretischer Einordner, sondern als jemand, der tatsächlich vor Ort ermittelt hat. Genau diese Doppelrolle macht ihn so spannend. Einerseits Teil des offiziellen Untersuchungsapparats wie Project Blue Book, andererseits jemand, der viele dieser Fälle Jahre später selbst kritisch hinterfragt und neu bewertet. Auch Alkohol wird diskutiert, ebenso wie Stress, Dunkelheit und die Dynamik einer Gruppe, die sich gegenseitig in ihrer Wahrnehmung verstärkt. Aber keiner dieser Erklärungen passt vollständig. Eulen schießen nicht zurück. Eulen erscheinen nicht wiederholt über Stunden hinweg an Türen und Fenstern. Und vor allem, Eulen erzeugen nicht diese spezifische Mischung aus Nähe, Bedrohung und Interaktion, die alle Zeugen unabhängig voneinander schildern. Gleichzeitig gibt es keine physischen Beweise für eine andere Erklärung. Keine Landespuren, keine Überreste, keine unabhängigen Bestätigungen außerhalb der Farm. Das Ergebnis ist ein Zwischenzustand. Zu konkret, um es als bloße Erfindung abzutun. Zu unbewiesen, um es als tatsächliches Ereignis einzuordnen. Das ist der Grund, warum dieser Fall bis heute nicht verschwindet. Er erfüllt alle Kriterien, die Geschichten überleben lassen. Viele Zeugen, eine klare Dramaturgie, wiederholte Ereignisse, offizielle Beteiligung von Polizei und Militär und gleichzeitig das Fehlen eines endgültigen Beweises. Der US-Sender History Channel bezeichnet den Vorfall deshalb als einen der detailliertesten und zugleich rätselhaftesten Fälle dieser Art. Nicht, weil er gelöst ist, sondern weil er es nicht ist. Geschichten wie diese brauchen keinen Beweis, um weiterzuleben. Sie brauchen nur genug Substanz, um nicht zu verschwinden und genug Lücken, um immer wieder neu erzählt zu werden. Was 1955 auf dieser Farm geschah, ist längst nicht mehr nur ein Bericht. Es ist ein Narrativ geworden, das sich weiterentwickelt hat. Über Jahrzehnte hinweg, über Generationen hinweg. Und irgendwann löst sich diese Geschichte vollständig von ihrem Ursprung. Sie wird größer als die Nacht selbst. Aus einem Vorfall wird ein Symbol, aus einer Aussage wird ein Mythos und aus Angst wird etwas, das weitererzählt werden will. In Hopkinsville erinnert man sich bis heute daran. Jedes Jahr findet dort das Little Green Man Days Festival statt. Ein Straßenfest, das genau diesen Moment feiert, der nie ganz geklärt wurde. Egal, was damals wirklich passiert ist, es gehört nicht mehr nur den Menschen, die dort waren. Es gehört der Popkultur, womit eine ganz andere Geschichte beginnt. Aus dem, was 1955 aus dieser Farm geschildert wurde, entsteht in den Jahren danach etwas Eigenständiges. Nicht mehr nur ein Bericht, nicht mehr nur eine Akte, ein Bild, das sich immer wieder verändert, je öfter es erzählt wird. Schon der Begriff Little Green Man ist dafür ein gutes Beispiel. Er stammt nicht aus den Aussagen der Zeugen selbst, sondern aus der Berichterstattung. Zeitungen und Agenturen greifen das Motiv auf, weil es greifbar ist, weil es sich erzählen lässt. Aus kleinen Wesen werden kleine grüne Männchen. Aus einer Beschreibung wird ein Zugriff und dieser Begriff beginnt, ein Eigenleben zu führen. In den Jahrzehnten danach taucht genau dieses Bild immer wieder auf. In Comics, in Science-Fiction-Magazinen, in Filmen. Kleine fremde Wesen mit großen Augen, irgendwo zwischen Bedrohung und Absurdität. Der Fall aus Kentucky wird dabei nicht immer direkt genannt, aber er gehört zu den frühen Vorlagen, aus denen sich dieses kollektive Bild speist. Besonders interessant wird es in den späten 70er und frühen 80er Jahren, als sich auch Hollywood für genau diese Art von Begegnungen zu interessieren beginnt. Steven Spielberg entwickelt nach Close Encounters of the Third Kind ein weiteres Projekt mit dem Arbeitstitel Night Skies. Anders als bei Close Encounters soll es diesmal nicht um wohlwollende Besucher gehen, sondern um bedrohliche, nächtliche Begegnungen auf abgelegenen Farmen. Als eine der Inspirationsquellen wird immer wieder der Fall von Kelly Hopkinsville genannt. Das Projekt selbst wird nie in dieser Form realisiert. Teile der Ideen fließen später in andere Filme ein, unter anderem in E.T. The Extraterrestrial, der tonal fast das Gegenteil erzählt. Aber der Ausgangspunkt bleibt bemerkenswert. Eine Begegnung wie die von 1955 ist plötzlich nicht mehr nur Gegenstand von Polizeiberichten und Zeitungsartikeln, sondern Rohmaterial für Popkultur. Parallel dazu passiert etwas viel Bodenständigeres. In Hopkinsville beginnt man irgendwann, die eigene Geschichte nicht mehr nur als Kuriosität zu sehen, sondern als Teil der lokalen Identität. Seit dem Jahr 2000 findet dort regelmäßig das Little Green Man Days Festival statt, ein Straßenfest mehrere Tage lang mit Paraden, Konzerten, Vorträgen und, ganz bewusst, einer Mischung aus Ernst und Augenzwinkern. Was früher Angst war, wird hierzu etwas, das man feiert, wie wir es unter anderem auch bei der Bellwitch oder beim Mothman beschrieben haben. Menschen verkleiden sich als Goblins, es gibt Merchandising, Vorträge von UFO-Forschern, aber auch einfach Bierstände und Live-Musik. Der Fall wird nicht gelöst, aber er wird weitererzählt in einer Form, die Gemeinschaft stiftet. Und selbst dort hört es nicht auf. Der Einfluss reicht bis in Bereiche, die auf den ersten Blick völlig weit entfernt wirken. Immer wieder etwa wird auf Parallelen zwischen den beschriebenen Wesen und dem Pokémon Sableye verwiesen. Kleine, humanoide Kreaturen mit großen, leuchtenden Augen. Ob das eine direkte Inspiration ist oder nur eine nachträgliche Zuschreibung, lässt sich nicht eindeutig belegen. Aber allein die Tatsache, dass solche Verbindungen überhaupt gezogen werden, zeigt, wie weit sich das Bild inzwischen verselbstständigt hat. Aus einem Ereignis wird ein Motiv, das wandert. Es taucht in unterschiedlichen Zeiten wieder auf, in unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen Bedeutungen. Mal bedrohlich, mal absurd, mal fast schon niedlich. Aber immer erkennbar genug, um wiederzuerkennen, dass da einmal etwas war, das sich nicht vollständig erklären ließ. Und irgendwann ist es dann egal, ob dort wirklich etwas war, weil die Geschichte längst selbst zu etwas geworden ist. Zu einem Echo, das nicht verschwindet, sondern nur leiser wird, bevor es wieder jemand aufgreift und weitererzählt. Und genauso überlebt die Story. Nicht als Beweis, aber als etwas, das immer wieder zurückkommt. Also wir hatten ja schon bei Mothman über Eulen gesprochen, das müssen wir jetzt nicht nochmal ausführen. Was mich am meistens amüsiert oder fasziniert. Das war diese eine Aussage von dem Sheriff, der meinte, also dass das völlig normal war auch. Also das, der meint es ja auch völlig normal, ne? Dass man eigentlich, die Leute gehen nicht zur Polizei, die schießen einfach. Und das ist völlig, das sagt die Polizei, dass das voll okay ist. So, die kommen eigentlich nicht zu uns, wir arbeiten eigentlich kaum und plötzlich kommen die an, normalerweise machen wir es selber mit ihren Guns. So, ne? Also, das fand ich schon abgefahren.
Das ist so absurd. Aber wie du eben schon, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt. Ob das in der Folge zu Ende ist, aber wo du den Kommentar gebracht hast, ne? Dass das irgendwie so, ja klar, also da ist etwas am Fenster so und dann schießt du halt drauf. Nicht mal im Gucken oder so oder was weiß ich, was hätte sein können. Ich finde das jetzt auch schon wieder, das hatten wir ja glaube ich auch bei der Public-Folge, dass sich so eine Gruppe, also trotzdem, dass die jetzt nicht irgendwie auf den ersten Blick, keine Ahnung, irgendwelche paranoiden Jugendlichen waren oder so, sondern irgendwie durchwachsen und so. Vom Alter her, dass sie sich da so hoch reinsteigern konnten plötzlich, ne? Also ich finde es immer noch so absurd. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so eine Erfahrung gehabt, wo ich irgendwie dachte, okay, das muss jetzt was Übernatürliches sein, so, ne?
Ja, dass man dann, okay, wir haben jetzt auch keine Waffen hier.
Ja.
Also Schwerter und Panzer und Ninjas, Drachen. Nee, also kann ich schon verstehen, wenn man eine Farm hat, hat man ja natürlich dann automatisch wahrscheinlich sowieso eine Waffe da, falls dann mal ein Wolf ankommt und deine Kühe reißen will.
Du musst ja auch das ist natürlich nein.
Nein, ich meine, es kann ja auch ein, wie heißt das immer, so ein Schreckschussding, also irgendwas.
Ja, okay.
Du kannst ja mal laut in den Himmel schießen, der Wolf erschreckt dich und rennt weg. Du musst ja dann den nicht wegschießen. Deswegen finde ich es da erstmal verständlich, überhaupt etwas zu haben, was abschreckt oder Tiere verjagt, außer metallische Alien-Eulen. Aber das ist so absurd, dass sie auch, dass sie dann belegt von der Polizei, dass sie aber problemlos durch ihr Fenster schießen, durch ihre Fliegen, durch Türen, einfach ihre komplette Wohnung zerstören. Und die Viecher, die gucken ja nur, ne? Also, wenn das jetzt wirklich Aliens gewesen wären, die ja gelandet sind und sich einfach nur denken, oh, guck mal, die sehen ja lustig aus, die Menschen. Das war so durchs Fenster gucken, wir sind ja so klein, müssen immer so hochspringen. Irgendwie stelle ich mir das auch witzig. Also klar, wenn ich da jetzt selber gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich auch super Schiss gehabt, wenn kleine Metalleulen durch mein Fenster gucken. Und weil man dann auch einfach erstarrt, statt direkt seine Shotgun zu nehmen und durch sein Fenster zu schießen. Und ich dann denke, jetzt habe ich ein Loch im Fenster. Jetzt kann es einfach reinkommen.
Das ist wirklich so.
Ich hätte auch warten können, bis es klingelt. Dann hätte auch sagen können, nee, sorry, wir kaufen nichts.
Aber ist ja wirklich, also wieso versteckt man sich nicht einfach im Haus? Also es macht für mich in keiner Welt Sinn. Wenn man an Aliens glaubt, dann glaubt man doch auch daran, dass die andere Technologien oder so haben. Als ob die dann so einen Shotgun-Schuss durchs Fenster, das macht die doch eher aggressiver. Weißt du, was die für Waffen hätten, wenn es das wirklich geben würde? Das ist total dumm.
Ja. Vor allem auch davon auszugehen, ich weiß nicht, ob das auch so ein amerikanisches Stand-Your-Ground-Ding ist. Dass ein Besucher immer automatisch, wenn er nicht angekündigt ist, automatisch was will, was Schlechtes will.
Ja.
Also ne, so wie, wenn ich jetzt hier was zu essen hinstelle, dann kommen die Katzen halt auch an und gucken. Dann schieße ich ja auch nicht.
Ja, gut, das ist ein bisschen was anderes.
Na gut, ich kenne die Katzen jetzt persönlich. Aber auch, keine Ahnung, wie ich auf der Straße machen würde. Also, wenn Leute hier so rumlaufen und da kommt ein Tierchen an und guckt neugierig nach, dann sind doch alle erstmal so, ach so, guck mal, süß, das sind Ratten. Und wollen die dann füttern und streicheln? Warum nicht bei den Dingern? Weil die silbern sind? Also wie gesagt, 1955, dafür bin ich zu jung, um zu wissen, wie man sich da gefühlt hat. Ich bin zu unamerikanisch, um zu wissen, wie man sich in den USA fühlt. Und ich halte es für unrealistisch, dass silberne kleine Eulen-Aliens zu zweit auf die Erde kommen nur.
Mhm.
Wenn du so weit fliegst, bist du halt nicht nur zu zweit. Das ist dann so von wegen, hier die Rückfahrt fährst du, dann fahre ich die Hinfahrt.
Vielleicht war das auch die Opfer.
Und dann gehen wir nach, dann gehen wir nach Kentucky, gucken uns eine Farm an und fahren wieder und dann auf der Rückfahrt, ich weiß nicht, war der echt unfreundlich, mit denen nur Pfannkuchen bringen. Keine Ahnung, aber vielleicht, ja. Ich weiß nicht, also ich finde das immer sehr, sehr faszinierend. Aber würdest du, also glaubst du grundsätzlich, dass es Aliens gibt oder geben könnte? Ich meine, wir das Thema schon hatten beim Pfannkuchen, anstatt haben wir über Pfannkuchen geredet.
Also ich bin mir sehr sicher, dass wir schon mal drüber geredet haben. Ich glaube, dass ich finde es arrogant von mir zu behaupten, ich glaube da auf keinen Fall dran. Weil in der Wissenschaft ist es ja auch einfach nur so, dass es halt irgendwie diese, ich glaube, kann ja unendlich viele Universen geben und so. Und dann finde ich einfach extrem unwahrscheinlich, dass es kein anderes Leben gibt. Und dann frage ich mich halt, was?
Achso, du meinst Galaxien?
Ist dann, ja, Entschuldigung, Galaxien.
Nicht Universum so.
Ich glaube auch halt, dass, also was ist denn, ist Alien quasi das Gegenstück zu Ausländer? Also sind alle, die nicht auf der Erde leben, Aliens so? Weil dann, glaube ich, safe an Aliens.
Also muss ich auch noch unterscheiden. Es gibt ja die Menschen, die sagen, es gilt nur intelligentes Leben. Weil ich muss auch selber sagen, ich glaube, das hatten wir sogar genauso in der Pancake-Folge, ich bin mir gar nicht sicher, aber wir haben jetzt einfach nur auf einem Meteoriten oder auf einem anderen Planeten Bakterien oder sowas oder Viren gefunden, also irgendwie so Einzeller. Und ich mir auch denken so, ja und?
Ja.
Toll. Die haben keine Formel 1. Keine Musik.
Kein Wrestling.
Kein Wrestling. Brauen kein Bier. Was können die eigentlich? Am Möben. Deswegen, das würde mich gar nicht mehr, da würde ich jetzt nicht in Panik verfallen, dass es Leben auf anderen Planeten gibt. Wenn es aber intelligentes Wesen ist, das fände ich schon irgendwie interessanter. Deswegen glaube ich auch, bestimmt gibt es irgendwie ne, Pflanzen und Bakterien und Co. in großen Mengen. Und bestimmt auch irgendwo Intelligenz. Das ist ja fast schon, ist das nicht das Fermi-Paradoxon? Oder die Drake-Gleichung, was ja darum geht, dass es bei der Menge an Sternen, wenn man einfach mit einer richtig kleinen Wahrscheinlichkeit daran geht, dass das in habitablen Zonen so wie auf der Erde zugeht, mit allen Voraussetzungen, dann sind das irgendwie immer noch 200 Milliarden Planeten, wo es theoretisch möglich wäre.
Ja.
Das ist dann ein bisschen unwahrscheinlich, dass es nur wir sind. Aber die sind halt so weit weg, dass wir es eh nie erfahren werden. Dementsprechend macht halt irgendwie gar keinen Sinn, dass jetzt nur zwei kommen dann, wenn die kommen. Und dann hauen die auch sofort ab und gehen nicht selber zur Polizei. Hätten ja auch sagen können, ja Leute, geht ja gar nicht klar, was sie ja machen. Dann hätten die sich auch ausgesprochen, wenn die sich dann auf dem Revier getroffen hätten. Tja, und wenn sie hier landen, könnten sie ja Pancakes mitbringen oder andere Snacks.
Erstens, niemand hat jemals grüne Männchen gesehen. Der Begriff stammt aus der Presse. Die Zeugen beschrieben eher silbrig schimmernde, fast metallische Wesen.
Zweitens. Die Polizei kommt mit Verstärkung und fährt ohne Ergebnis wieder ab. Bis zu 20 Einsatzkräfte durchsuchen die Farm, finden Einschusslöcher und Hülsen, aber keine einzige Spur der Kreaturen.
Drittens. Die Wesen sollen Kugeln einfach ignoriert haben. Mehrere Zeugen berichten unabhängig, dass ihre Schüsse wirkungslos abprallten. Eines der Details, das bis heute keine saubere Erklärung hat.
Viertens. Eine Theorie sagt, das waren einfach Eulen. J. Allen Hynek bringt später Schleiereulen ins Spiel, nur dass die weder an Türen klopfen noch stundenlang Belagerung spielen.
Fünftens. Aus einer Nacht voller Angst wurde ein Stadtfest. Seit 2000 feiert Hopkinsville die Little Green Man Days mit Paraden, Alien-Kostümen und genau der Geschichte, die niemand erklären kann.
Irgendwann fahren die Streifenwagen wieder vom Hof. Die Scheinwerfer verschwinden zwischen den Bäumen, das Blaulicht bricht ab, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Zurück bleibt das Haus, ein paar offene Türen, der Geruch von Pulver in der Luft und Menschen, die nicht schlafen werden. Kelly wird wieder still in dieser Nacht. So still, wie Orte werden, an denen etwas passiert ist, über das man am nächsten Morgen nur vorsichtig spricht. Die Zeit geht weiter. Die Einschusslöcher werden repariert, die Geschichten weitererzählt, irgendwann ausgeschmückt, irgendwann belächelt. Aus Angst wird Erinnerung, aus Erinnerung wird etwas, das man zeigen kann, auf Plakaten, auf T-Shirts, auf einem Festival mitten im Sommer. Aber wenn man diese Geschichte heute hört, wenn man sie wirklich bis zum Ende durchgeht, bleibt etwas übrig, das sich nicht ganz verwandeln lässt. Es ist weder der Himmel noch das Licht und nicht das, das irgendwo draußen gewesen sein soll. Es ist dieses eine Bild, ein Haus. Ein Fenster in der Nacht und das Geräusch von etwas, das über das Dach streift, langsam, suchend, nah genug, dass man den Atem anhält. Und wer einmal darauf geachtet hat, hört es nicht mehr nur in dieser Geschichte. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns bis dahin.
Bleibt eulige Mausis.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.